Hautkrebs nimmt trotz der Sonnencremeverwendung weiter zu. 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Haut. Für den gesamten Körper eines Erwachsenen ergibt das ungefähr 30 Milliliter. UVB-Strahlung kann eine physiologisch sinnvolle Wirkung haben, aber genau dieser Strahlungsbereich kann gleichzeitig auch unsere DNA direkt schädigen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive. Es ist Sommer, die Tage sind lang, die Temperaturen steigen oder sind schon hoch und für viele stehen die nächsten Urlaube an. Vielleicht sind auch einige schon unterwegs. Wir verbringen wieder mehr Zeit draußen, treiben vielleicht auch mehr Sport draußen, sitzen im Garten, gehen schwimmen oder liegen am Strand. Und wir nutzen diesen Paracelsus Lab Deep Dive, um uns einem Thema zu nähern, das jedes Jahr aufs Neue kontrovers diskutiert wird. Der Sonne und dem Sonnenschutz. Brauchen wir wirklich Sonnencreme? Wie gefährlich ist die natürliche Sonnenstrahlung? Kann man die Haut langsam an die Sonne gewöhnen? Oder sorgt möglicherweise ausgerechnet der Sonnenschutz selbst für ein erhöhtes Hautkrebsrisiko? Denn genau hier treffen zwei sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Auf der einen Seite steht die dermatologische Sicht, UV-Strahlung schädigt unsere Haut, beschleunigt die Hautalterung und erhöht das Risiko für verschiedene Hautkrebsarten. Deshalb sollten wir uns schützen. Auf der anderen Seite steht die Kritik. Sonnenlicht ist ein natürlicher und biologischer wichtiger Umweltreiz. Unsere Vorfahren hatten keine Sonnencreme. Gleichzeitig können wir bestimmte UV-Filter über die Haut im Blutkreislauf nachweisen. Einige stehen dabei in Verdacht, hormonell zu wirken. In einzelnen Produkten wurden sogar Verunreinigungen mit potenziell krebserregenden Substanzen gefunden. Und tatsächlich steigt die Hautkrebszahlen seit Jahren weiter an, obwohl immer mehr Sonnencreme verwendet wird. Daraus entsteht eine scheinbar logische Frage. Wenn Sonnencreme vor Hautkrebs schützt, warum nimmt Hautkrebs trotzdem weiter zu? Oder noch ein bisschen zugespitzter, ist vielleicht sogar nicht die Sonne das eigentliche Problem, sondern die Sonnencreme. Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht, Sonnenlicht pauschal als gesund oder Sonnencreme pauschal als giftig zu bezeichnen. Wir müssen genauer hinschauen. Was emittiert die Sonne eigentlich? Welche Bestandteile des Sonnenlichts sind biologisch wichtig? Was passiert durch UVA und UVB-Strahlung in der Haut? Wann beginnt eine Hautschädigung? Was bedeutet der UV-Index, der Hauttyp und der Lichtschutzfaktor? Welche Hautkrebsarten hängen tatsächlich mit UV-Strahlung zusammen? Wie funktionieren organische und anorganische Sonnenfilter? Welche Inhaltsstoffe sind berechtigt umstritten? Und wie sieht am Ende eine sinnvolle Strategie aus, die Vorteile von Sonnenlicht nutzt, ohne die Risiken zu unterschätzen? Also lasst uns genauer reinschauen in diesen Deep Dive. Beginnen wir bei der Sonne selbst. Die Sonne emittiert elektromagnetische Strahlung über ein sehr breites Spektrum. Ein Teil davon wird von der Atmosphäre direkt abgefangen, ein anderer Teil erreicht die Erdoberfläche und damit unsere Haut und unsere Augen. Für uns sind vor allem 3 Bereiche relevant. Die Infrarotstrahlung, sichtbares Licht und die ultraviolette Strahlung. Infrarotstrahlung besitzt längere Wellenlängen als sichtbares Licht. Wir haben hier auch schon drüber gesprochen, auch über die therapeutische Anwendung. Wir nehmen sie vor allem als Wärme wahr. Wenn sich die Haut in der Sonne erwärmt, wenn der Boden heiß wird oder sich die Luft über aufgeheizte Flächen zusätzlich erwärmt, spielt Infrarotstrahlung eine wichtige Rolle. Sie ist nicht der Hauptauslöser von Sonnenbrand. Bei sehr hoher und lang andauernder Exposition kann Wärme jedoch die Haut zusätzlich belasten und oxidative Prozesse verstärken. Das Hitzegefühl ist also kein zuverlässiges Maß für die UV-Strahlung. Ein kühler, windiger Tag kann eine hohe UV-Belastung haben und ein sehr heißer Tag muss nicht automatisch den höchsten UV-Index aufweisen. Dann gibt es den Bereich des sichtbaren Lichtes. Dieses Licht ermöglicht nicht nur das Sehen, es ist eine der wichtigsten biologischen Zeitgeber unseres Körpers. Licht trifft auf spezialisierte Zellen in der Netzhaut und von dort werden Signale an unsere zentrale innere Uhr, den suprachiasmatischen Nukleus, im Gehirn weitergeleitet. Dadurch beeinflusst Licht unter anderem unsere Wachheit, unseren Schlaf, die Melatoninproduktion, die Cortisolausschüttung, unsere Körpertemperatur, Appetit, Leistungsfähigkeit und viele zentrale Stoffwechselprozesse. Besonders Licht am Morgen hilft dabei, den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren. Tageslicht und hohe UV-Exposition sind aber nicht dasselbe. Wir können die biologischen Vorteile des Tageslichts nutzen, ohne uns dafür mittags über Stunden in ungeschützte Regionen zu legen und der Sonne direkt auszusetzen. Der dritte Bereich der Sonnenstrahlung ist die ultraviolette Strahlung. Sie ist für unser Auge unsichtbar und besitzt kürzere Wellenlängen als sichtbares Licht. Und auch diese wird wiederum in drei Strahlentypen eingeteilt. Es ist einmal die UVA-Strahlung, die UVB- und die UVC-Strahlung. UVC-Strahlung ist besonders energetisch, wird aber von der Atmosphäre nahezu vollständig abgefangen. Für die natürliche Sonnenexposition auf der Erdoberfläche spielt daher vor allem UVA- und UVB-Strahlung eine wichtige Rolle. Und genau diese beiden Strahlungsbereiche wirken unterschiedlich auf unsere Haut. Bevor wir über Schäden sprechen, müssen wir festhalten, Sonnenlicht ist nicht grundsätzlich gefährlich. Es ist ein elementarer Bestandteil unserer biologischen Umwelt. Der wichtigste gesundheitliche Effekt des Tageslichts besteht wahrscheinlich in der Synchronisation unseres zirkadianen Rhythmus, also unseres Tag-Nacht-Rhythmus. Regelmäßig helles Licht am Morgen signalisiert dem Gehirn, der Tag hat begonnen. Die nächtliche Melatoninproduktion wird beendet, die Wachheit steigt und die innere Uhr wird an den äußeren Tag angepasst. Wer morgens kaum Tageslicht erhält, sich tagsüber überwiegend in Innenräumen aufhält und abends lange hellem Kunstlicht ausgesetzt ist, verschiebt dieses System. Das kann Schlaf, Erholung, Stoffwechsel und Verhalten beeinflussen. Wenn wir auf die UVB-Strahlung schauen, ermöglicht diese außerdem die körpereigene Bildung von Vitamin D. Dabei wird in der Haut eine Cholesterinvorstufe in eine Vitamin-D-Vorstufe umgewandelt. Vitamin D ist unter anderem relevant für den Kalzium- und Knochenstoffwechsel, Muskelfunktion und verschiedene immunologische Prozesse. Und das bedeutet, UVB-Strahlung kann eine physiologisch sinnvolle Wirkung haben, aber genau dieser Strahlungsbereich kann gleichzeitig auch unsere DNA direkt schädigen. Die Sonne ist also weder ausschließlich gesund noch ausschließlich gefährlich. Wie bei vielen biologischen Prozessen entscheidet die Dosis. Hier gehen natürlich Grüße raus an Paracelsus. Hinzu kommen direkte Effekte. Bei gutem Wetter bewegen wir uns häufig mehr, wir verbringen mehr Zeit in der Natur, wir haben mehr soziale Kontakte. Also könnte man sagen, ein Teil der gesundheitlichen Vorteile, die wir der Sonne zuschreiben, entstehen daher möglicherweise nicht erst durch die Strahlung, sondern durch unser verändertes Verhalten. Aber lasst uns weiter reinschauen. Was macht die UVB-Strahlung und auch die UVA-Strahlung eigentlich in der Haut? Die UVB-Strahlung ist energiereicher als die UVA-Strahlung. Sie dringt überwiegend in die oberen Hautschichten ein, besonders in die Epidermis. So, und dort kann die UVB-Strahlung direkt mit unserer DNA reagieren. Unsere DNA besteht aus einer langen Abfolge chemischer Bausteine, also Basen und Basenpaaren. So, und trifft nun diese UVB-Strahlung auf die DNA, können sich benachbarte Basen miteinander verbinden, obwohl diese Verbindungen dort eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Es entstehen typische UV-bedingte DNA-Schäden. So, die Zelle versucht, diese Veränderung zu erkennen und zu reparieren. In vielen Fällen gelingt das auch sehr gut, aber nicht immer vollständig. Bleiben solche Fehler zurück, können daraus Mutationen entstehen. Und besonders kritisch wird es, wenn Gene betroffen sind, die die Zellteilung regulieren oder DNA-Schäden reparieren oder stark geschädigte Zellen beseitigen sollen. Sammeln sich solche Mutationen über Jahre oder Jahrzehnte an, kann sich eine normale Hautzelle schrittweise in eine Tumorzelle verändern. Die UVB-Strahlung ist außerdem der wichtigste Auslöser des klassischen Sonnenbrands. Stark geschädigte Hautzellen setzen Entzündungssignale frei, dann werden die Blutgefäße erweitert, die Haut wird rot, warm, empfindlich und schmerzhaft, also eine klassische Entzündungsreaktion. Und bei schweren Sonnenbränden entstehen auch Blasenbildungen oder größere Gewebsschäden. Gleichzeitig ist die UVB-Strahlung für die Vitamin-D-Produktion notwendig. Das zeigt diese zentrale Ambivalenz. UVB ist kein reines Gift, das grundsätzlich vermieden werden muss. Es ist ein starker biologischer Reiz mit einer begrenzten sinnvollen Dosis und einem klaren Schadenspotenzial bei Überexposition. Schauen wir auf die UVA-Strahlung. UVA-Strahlung ist weniger energiereich, macht aber den größeren Teil der UV-Strahlung aus, die uns erreicht. Die UVA-Strahlung dringt tiefer in die Haut ein bis hin zur Dermis und dort wirkt es vor allem indirekt. Die UVA-Strahlung regt verschiedene Moleküle in der Haut an und diese können anschließend reaktive Sauerstoffverbindungen bilden. Das habt ihr schon mal gehört. Das ist also oxidativer Stress, der entstehen kann. Und solcher oxidativer Stress kann auch wieder die DNA oxidieren, Mitochondrien schädigen, Zellmembranen schädigen, Proteinstrukturen verändern und Entzündungsprozesse aktivieren. Die UVA-Strahlung aktiviert außerdem verschiedene Enzyme, die Bestandteile des Bindegewebes abbauen. Vor allem Kollagene und elastische Fasern werden langfristig geschädigt und die Folge sind Faltenbildung, Elastizitätsverlust, Pigmentverschiebung und strukturelle Veränderung der Haut. Ein erheblicher Anteil dessen, was wir als Hautalterung wahrnehmen, ist deshalb nicht nur chronologisches Altern, es ist lichtbedingte Hautalterung. Das Tückische an der UVA-Strahlung ist, eine relevante Belastung verursacht nicht zwingend sofort einen sichtbaren Sonnenbrand. Menschen können also eine hohe UVA-Strahlung aufnehmen, ohne dass die Haut unmittelbar rot wird. Und UVA-Strahlung dringt zudem deutlich besser durch Fensterglas ein als UVB-Strahlung. Deshalb kann beispielsweise langjähriges Autofahren oder Sitzen an einem sonnigen Fenster zu einer einseitigen chronischen UVA-Belastung beitragen. Viele Menschen glauben, dass die Hautschädigung erst beginnt, wenn es zur Rötung gekommen ist. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, dieses Deep Dives. Viele Menschen orientieren sich ausschließlich also am Sonnenbrand. Die Vorstellung lautet, solange die Haut nicht rot wird, ist nichts passiert. Und das ist leider falsch. Ein Sonnenbrand ist eine sichtbare Entzündungsreaktion auf eine hohe UV-Strahlungsdosis. Aber bereits unterhalb dieser Schwelle können DNA-Schädigungen, oxidative Veränderungen, mitochondriale Belastungen, Lipidoxidation, Kollagenabbau, lokale Veränderungen der Immunfunktion und einzelne Mutationen auftreten. Die sogenannte minimale Erythemdosis beschreibt die Strahlungsmenge, bei der eine gerade erkennbare Rötung entsteht. Diese Schwellung trennt aber nicht gesunde von geschädigter Haut. Sie trennt lediglich eine unsichtbare von einer sichtbar gewordenen Reaktion. Der Sonnenbrand ist daher nicht der Beginn der Schädigung. Es ist ein Warnsignal dafür, dass die Belastung bereits erheblich war und auch zu hoch war. So, natürlich kann unser Organismus sich auch selbst schützen. Es gibt etwas, das nennt sich körpereigener Sonnenschutz. Unsere Haut besitzt ein eigenes Schutzsystem. Der wichtigste Schutz, den wir haben in der Haut, nennt sich Melanin. Melanin wird von Zellen produziert, die Melanin produzieren. Wir nennen sie Melanozyten. Und diese kleinen Pigmentstrukturen werden quasi verpackt und an Hautzellen weitergegeben. Und dort kann dieses Melanin sich teilweise wie eine Schutzkappe über den Zellkern legen. Melanin absorbiert UV-Strahlung und wandelt einen Teil der Energie in Wärme um. Außerdem kann es freie Radikale abfangen und dadurch die DNA teilweise schützen. Es gibt zwei unterschiedliche Formen des Melanins. Wir unterscheiden vor allem das Eumelanin und das Pheomelanin. Eumelanin ist dunkelbraun bis schwarz und bietet einen relativ guten UV-Schutz. Pheomelanin ist eher gelblich bis rötlich. Es schützt weniger effektiv und kann unter UV-Einwirkung selbst oxidative Prozesse begünstigen. Das bedeutet, Menschen mit sehr heller Haut oder auch roten Haaren und auch bestimmten Genvarianten produzieren häufig mehr Pheomelanin und weniger Eumelanin. Dadurch ist die natürliche Photoprotektion geringer. Unser Gesundheitsbild, was viele Menschen haben, sagt eigentlich auch, naja, eine gut gebräunte Haut, das ist doch etwas Gesundes. Von daher stellt sich die Frage, ist Bräunung gesund? Ja, unter UV-Strahlung steigert die Haut die Melaninproduktion und ja, sie wird braun. Und diese Bräunung erhöht die Sonnenbrandschwelle tatsächlich etwas, aber es ist kein Zeichen dafür, dass die vorausgegangene Exposition unschädlich war, oder anders ausgedrückt, die Haut produziert mehr Melanin, weil sie UV-bedingte Zell- und DNA-Stress registriert hat. Bräunung ist daher eine Schutzreaktion auf eine bereits erfolgte Belastung. Sie verbessert etwas die Widerstandsfähigkeit, sie verhindert aber weder sämtliche DNA-Schäden noch langfristige Hautalterung. Das heißt, immer dann, wenn Bräunung entsteht, muss es auch eine Schädigung gegeben haben. Wie können wir nun im Alltag erkennen, wann Schutzmaßnahmen notwendig werden? Und dafür gibt es den sogenannten UV-Index. Also der UV-Index beschreibt die Stärke der biologisch wirksamen UV-Strahlen an bestimmten Orten und zu einer bestimmten Zeit. Jeder, der ein Smartphone besitzt oder die Möglichkeit hat, einen Zugang zum Internet zu haben, kann bei Wetterplattformen beispielsweise auch immer den UV-Index in seiner Region bestimmen lassen. Je höher der Wert ist, desto schneller kann die Haut geschädigt werden. Man teilt den ein von 0 bis 11 oder auch noch höher. Ein UV-Index von 0 bis 2, da ist die Belastung sehr niedrig. Bei normalen Alltagsaktivitäten benötigen die meisten Menschen nur wenig zusätzlichen Schutz. Bei einem Index von 3 bis 5 ist die Belastung mittel eingestuft. Ab einem UV-Index von 3 sollten schon Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Ein UV-Index von 6 bis 7 zeigt schon eine hohe Belastung. Längere direkte Expositionen sollten reduziert werden. Ein Index von 8 bis 10, es ist eine sehr hohe Belastung und hier sollte vor allem die intensive Mittagssonne möglichst vermieden werden. Kleidung, Schatten und auch Sonnenschutz werden jetzt hier besonders wichtig. Und ab einem Index von 11 oder höher ist die Belastung extrem. Ungeschützte Haut kann innerhalb kurzer Zeit erheblich geschädigt werden. Wichtig ist, der UV-Index ist nicht identisch mit der Temperatur. Auch das glauben viele Menschen. Auch an einem kühlen Tag, teilweise windig oder auch bewölkt, kann die UV-Belastung sehr hoch sein. Deswegen sollte man immer noch mal auf den UV-Index schauen. Wolken reduzieren die UV-Strahlung, blockieren sie aber nicht vollständig. So, und dann entscheidet zum Beispiel die Höhenlage und verstärkt noch mal die Belastung oder auch die Umgebung, ob ich am Wasser bin, ob ich Schnee in der Umgebung habe. An hellen Sandstränden reflektiert die Strahlung noch mal mehr. Deshalb kann die Exposition am Strand, auf dem Wasser oder im Gebirge deutlich höher sein, als es sich subjektiv anfühlt. So, und das ist das eine, was wir aus der Umwelt erkennen können. Der UV-Index beschreibt quasi die äußeren Strahlungsintensitäten. Der Hauttyp beschreibt die individuelle Empfindlichkeit. So, und zur Orientierung wird häufig eine Klassifikation verwendet, die Fitzpatrick-Klassifikation, zur Orientierung der Hauttypen. Hier werden Hauttypen von Hauttyp 1 bis Hauttyp 6 eingeteilt, wobei das Spektrum natürlich relativ groß ist. Ja, wir sehen bei einem Hauttyp 1 eine sehr helle Haut, häufig eben rote oder sehr helle Haare, Sommersprossen sind hier typisch. Die Haut bräunt kaum und bekommt sehr schnell einen Sonnenbrand. Lass uns hier einen kurzen Break machen. Du interessierst dich für Gesundheit, Ernährung, Naturheilkunde, Psychologie oder Prävention? Dann habe ich eine Idee für dich. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, tiefer einzusteigen. Nicht nur als Zuhörer, sondern mit einer Aus- oder Weiterbildung, die deinen Horizont erweitert, neues Wissen vermittelt und vielleicht sogar eine ganz neue berufliche Perspektive eröffnet. Die Paracelsus Gesundheitsakademien gehören seit über 50 Jahren zu den führenden Bildungsinstituten im Gesundheitsbereich. Ob Naturheilkunde, Psychotherapie, Osteopathie, Ernährungsberatung, Vitalstoffkunde oder viele weitere Fachbereiche. Hier findest du Aus- und Weiterbildung für Menschen, die Gesundheit nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten möchten. Und als Hörer des Paracelsus Lab erhältst du mit dem Code PARACELSUSLAB15 einen Rabatt von 15% auf Fachausbildung, Weiterbildung und Seminare. Gib den Code einfach bei deiner Bestellung auf paracelsus.de im Warenkorb ein. Alle Informationen findest du auch noch einmal in den Shownotes. Vielleicht beginnt genau hier dein nächster Schritt. Und jetzt geht es weiter. Der Hauttyp 2, da sprechen wir von ebenfalls einer hellen Haut. Die Haut bräunt langsam und entwickelt häufiger Sonnenbrand. Hauttyp 3 ist eine mittlere Hautfarbe. Die Haut bräunt relativ gut. Sonnenbrände können auftreten, sind aber seltener. Hauttyp 4 ist eher eine hellbraune bis olivfarbene Haut. Die Haut bräunt schnell und verbrennt seltener. Und Hauttyp 5 und 6 sind stärker pigmentierte bis sehr dunkle Haut. Da ist die natürliche Photoprotektion deutlich höher, aber auch hier können UV-Schäden, Pigmentveränderungen und Hautkrebs auftreten. Die Hauttypen sind eine grobe Orientierung. Das individuelle Risiko wird natürlich zusätzlich beeinflusst durch Alter, genetische Faktoren, vorhergegangene Sonnenbrände, die Anzahl und Art der Pigmentmale, die man auf der Haut findet, Hautkrebs in der Familie, eine eigene Hautkrebsvorgeschichte und natürlich auch Medikamente und Pflanzenstoffe, die die Lichtsensibilität verändern können. Da sind Vitamin A-Derivate zu nennen oder auch pflanzliche Substanzen wie Johanniskraut, die man durchaus berücksichtigen muss. Wie beurteilt man aber jetzt vielleicht sein persönliches Risiko? Wir müssen also verschiedene Faktoren zusammenführen. Die äußeren Faktoren von UV-Index, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber natürlich auch, wie lange halte ich mich draußen auf? Zu welcher Tageszeit bin ich draußen unterwegs? Wie viel Haut ist bedeckt? Trage ich vielleicht längere Kleidung und dadurch ist die UV-Strahlung direkt auf der Haut auch reduziert? Welchen Hauttyp habe ich? Gibt es andere Risikofaktoren? Hatte ich in der Vergangenheit schon Sonnenbrände oder auch in der Kindheit? Nehme ich Medikamente ein? Das bedeutet, das individuelle Risiko lässt sich vereinfacht so zusammenfassen: die Strahlungsintensität mal der Dauer mal die exponierte Hautfläche verändert durch den Hauttyp und persönliche Risikofaktoren. Es ist schwierig, sehr verallgemeinern zu sagen, du darfst so viele Minuten draußen sein oder ungeschützt oder wie auch immer. Schutz ist, das schon mal vorwegzugreifen, immer notwendig. Welche Form, das gucken wir uns nochmal genauer mit an. Hohe und wiederkehrende UV-Exposition ist ein wesentlicher Risikofaktor für mehr Hautkrebsarten. Dabei unterscheiden sich die typischen Belastungsmuster. Wenn wir auf die Hautkrebsarten schauen, das Basalzellkarzinom ist der häufigste bösartige Hauttumor. Er wächst meist langsam und metastasiert nur sehr selten. Es kann aber lokal tief in Gewebe, Knorpel und Knochen hineinwachsen. Typische Stellen finden wir am Gesicht, an der Nase, Ohren, am Nacken und an der unbehaarten Kopfhaut. Dann gibt es das Plattenepithelkarzinom. Das hängt besonders eng mit der über viele Jahre angesammelten UV-Dosis zusammen. Es entsteht häufig auf chronisch lichtgeschädigter Haut. Eine typische Vorstufe ist die aktinische Kreatose. Und das Risiko steigt besonders bei langjähriger Arbeit im Freien, beim höheren Lebensalter, Immunsuppression und chronisch sonnengeschädigter Haut. So, und dann gibt es das maligne Melanom. Das Melanom entsteht aus pigmentbildenden Zellen. Es ist seltener als das Basalzell- oder Plattenepithelkarzinom, besitzt aber ein höheres Risiko für frühere Metastasierung. Beim klassischen kutanen Melanom spielen intensive, intermittierende Expositionen eine große Rolle. Also wenig Sonne im Alltag, aber wiederholte Hochdosisbelastung, beispielsweise in der Urlaubssonne, dann mit Sonnenbränden, die auch entstehen, oder die Solariumnutzung. Dennoch stellt sich für viele die Frage, wenn Sonne Hautkrebs verursacht und UV-Strahlung als gesichertes Kanzerogen gilt, warum entstehen Melanome auch unter Fußsohlen, an Nägeln oder Schleimhäuten oder am Auge? Und da muss man relativ klar sagen, nicht jedes Melanom ist gleich das andere Melanom. Es gibt mehrere biologische unterschiedliche Unterformen, die nicht alle mit UV-Licht einhergehen müssen. Aber nichtsdestotrotz, alles, was sich auf UV-Strahlung und dann auch die Hautkrebsbildung auswirken kann, ist schon sehr gut untersucht und sehr eindeutig. Und von daher müssen wir uns jetzt einmal mit dem Thema des Sonnenschutzes und vor allen Dingen der Sonnencreme beschäftigen. Wenn wir die UV-Dosis reduzieren wollen, denken viele an Sonnencreme. Und Sonnencremes enthalten sogenannte UV-Filter. Diese sollen verhindern, dass ein großer Teil der Strahlung ungebremst die lebenden Hautzellen erreicht. So, traditionell wird hier unterschieden zwischen chemischen und mineralischen Filtern. Auch ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder diese Begriffe verwendet. Wenn wir es präziser ausdrücken, unterscheiden wir eigentlich zwischen organischen und anorganischen Filtern. Organische UV-Filter sind kohlenstoffbasierte Moleküle. Und diese absorbieren die UV-Strahlung oder die UV-Photonen. Das Molekül nimmt die Energie auf, gelangt kurzzeitig dann in einen angeregteren Zustand und gibt die Energie anschließend in einer weniger energiereichen Form wieder ab und überwiegend hier natürlich als Wärme. Unterschiedliche Filter absorbieren unterschiedliche Wellenlängen. Deshalb werden mehrere Filter häufig kombiniert, wenn man mal so auf die Zusammensetzung der Sonnencremes schaut, um quasi UVA- und UVB-Strahlung möglichst breit abzudecken. So, das sind die organischen Filter, verschiedene Substanzen, wild klingende Begriffe, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und die anorganischen Filter, da haben wir zwei Substanzen, die auch schon viele gehört haben. Die bekanntesten oder die wichtigsten sind eigentlich Zinkoxid und Titandioxid. Häufig wird an der Stelle behauptet, dass diese mineralischen Filter, also anorganischen Filter, ausschließlich eher wie ein Spiegel funktionieren würden. Also ich trage das auf die Haut auf und die UV-Strahlung wird quasi komplett reflektiert. Das stimmt in Teilen, ist aber ein bisschen zu sehr vereinfacht. Neuere Untersuchungen zeigen, auch Zinkoxid und Titandioxid wirken vor allem über die Absorption der UV-Strahlung. Streuung und Reflexion tragen zusätzlich dazu bei. Das heißt, unterm Strich, das als erste Zusammenfassung hier, organische und anorganische Filter, beide Filtergruppen funktionieren im Kern sehr ähnlich. Sie fangen die Strahlungsenergie ab, bevor diese vollständig die Hautzellen erreichen. Natürlich lässt sich jetzt die Frage stellen, was ist dann besser, organisch oder anorganisch? Beide Filtergruppen besitzen Vor- und Nachteile. Die organischen Filter lassen sich häufig sehr gut verteilen. Sie hinterlassen meist wenig sichtbare Rückstände und modernere Filter können sehr fotostabil sein und einen breiten Schutz ermöglichen. Einige ältere Filter können jedoch über die Haut aufgenommen werden und bestimmte Substanzen stehen wegen möglicher hormoneller Wirkungen, Allergien oder Abbauprodukte in der Kritik. Bei den mineralischen Filtern, Zinkoxid und Titandioxid, diese werden über die intakte Haut nur sehr begrenzt aufgenommen. Sie eignen sich häufig gut für empfindliche Haut. Zinkoxid bietet einen relativ breiten Schutz oder Abdeckung vor UVA und UVB-Strahlung. Der Nachteil, und das haben viele schon mal, wenn sie es selbst getestet haben oder auch schon mal gesehen haben, ist, dass sich häufig so ein weißer Film auf der Haut bildet. Es ist schwer in der Textur auch zu verteilen auf der Haut und die Gefahr, die dann hier häufig entsteht, ist, dass das Produkt einfach zu dünn aufgetragen wird. Zusätzlich, wenn ich Sprays oder Puder verwende, muss man darauf achten, dass man nicht kleinere Partikel, feinere Partikel inhaliert. Von daher ist auch das Auftragen hier auch nochmal eine wichtige Komponente dabei. Die Kategorie allein entscheidet deshalb nicht, ob es gut oder schlecht ist. Entscheidend ist die konkrete Substanz. Vertrage ich das auf meiner Haut? Wird davon irgendetwas aufgenommen? Also letztendlich auch die Gesamtformulierung des Präparates, die Verträglichkeit und viel wichtiger, die tatsächliche Anwendung. So, dann wissen wir, dass die unterschiedlichen Sonnencremes unterschiedliche Lichtschutzfaktoren haben. So, und die Lichtschutzfaktoren beschreiben primär den Schutz vor UVB-bedingter Hautrötung. Hier hören wir schon wieder, es geht primär um die Hautrötung. Dabei wird, um das festzustellen, unter standardisierten Bedingungen im Labor das Ganze quasi überprüft. Man vergleicht, welche UV-Dosis erzeugt auf ungeschützter Haut eine minimale Rötung und welche Dosis ist notwendig, um auf geschützter Haut dieselbe Rötung hervorzurufen. Also ein Lichtschutzfaktor 30 bedeutet vereinfacht, unter Testbedingungen ist ungefähr die 30-fache UV-Dosis notwendig, um dieselbe Hautrötung zu erzeugen wie ohne Schutz. Der Lichtschutzfaktor ist damit ein Dosisverhältnis. Es ist keine zuverlässige Zeitangabe. Auch das glauben viele. Man kann also nicht vereinfacht rechnen. 10 Minuten Eigenschutz mal Lichtschutzfaktor 30 ergeben dann 300 Minuten sicher in der Sonne. Denn in der Realität verändert sich natürlich unter anderem die Umgebung, der UV-Index, die Auftragsmenge, die eigene Schweißproduktion, ob ich ins Wasser gehe, ob ich mich irgendwie abtrockne und was abreibe, ob ich es gleichmäßig verteilt habe und natürlich auch individuelle Hautreaktion. Und das große Thema ist, wie viel muss ich eigentlich an Sonnencreme verwenden? Der angegebene Lichtschutzfaktor wird mit einer standardisierten Menge getestet. Und jetzt kommt es, 2 Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Haut. Für den gesamten Körper eines Erwachsenen ergibt das ungefähr 30 Milliliter, also grob ein kleines Schnapsglas voll. Für Gesicht, Ohren, Hals kann die Zweifingerregel als Orientierung dienen. Dabei werden 2 Cremelinien entlang von Zeiger und Mittelfinger aufgetragen. Das große Problem im Alltag ist, die meisten Menschen verwenden deutlich weniger Sonnencreme. Dadurch wird der angegebene Schutz nicht erreicht und besonders häufig vergessen wird Ohren, Nacken, Haaransatz, die Glatze beispielsweise, Handrücken, Fußrücken, Lippen und Übergänge zur Kleidung. So, nach dem Schwimmen, starken Schwitzen oder Abtrocknen sollte dann aber auch wieder erneut aufgetragen werden. Nachcremen setzt die Sonnenzeit aber auch nicht auf Null zurück, das muss man auch verstehen. Es stellt lediglich den Schutz wieder her, der durch Wasser oder Abrieb verloren gegangen ist. So, nun kommen wir zu einem kritischen Punkt, den wir bei Sonnencreme immer wieder hören und den auch viele Menschen verunsichert. Mehrere Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass bestimmte organische UV-Filter nach großflächiger und wiederholter Anwendung im Blut nachweisbar sind. Und dazu gehören unter anderem Avobenzon, Oxybenzon, Octocrylin, Homosalat, Oxidsalat und Oxinoxat. Diese Aufnahme ist real. Wir müssen aber unterschiedliche Ebenen dabei berücksichtigen. Ein Stoff ist im Blut messbar. Der Stoff besitzt auch eine biologische Aktivität und diese Aktivität verursacht bei einer bestimmten Dosis einen relevanten Schaden. Und die reale Anwendung erhöht beim Menschen tatsächlich das Risiko für eine Erkrankung. Ein Blutnachweis belegt zunächst nur die erste Ebene. Er beweist weder eine hormonelle Veränderung noch die Krebsentstehung. Und moderne Labormethoden können extrem geringe Konzentrationen erfassen. Im Blut gefunden bedeutet deshalb nicht automatisch gefährlich. Es wäre aber ebenso falsch, diese Aufnahme zu ignorieren. Substanzen, die systemisch aufgenommen werden, müssen gründlich auf Stoffwechsel, Halbwertszeit, Akkumulation, hormonelle Wirkung, Genotoxizität und andere Bereiche untersucht werden. Systemische Aufnahme ist kein Beweis erstmal für die Gefährlichkeit, aber ein berechtigter Grund für die sorgfältige Sicherheitsprüfung der Produkte im Vorfeld und natürlich auch der Entscheidung, welches Präparat man verwendet. Es gibt also verschiedene Substanzen, die in Sonnencremes verwendet werden oder verwendet wurden. Das muss man auch dazu sagen, weil hier es auch immer wieder Anpassungen dazu gibt, die berücksichtigt werden müssen und ein gewisses Risiko haben, aber auch weiter untersucht werden müssen, ob es nun zu hormonellen Veränderungen kommt oder es wirklich zu kanzerogenen Wirkungen kommt. Nach aktuellem Stand sieht das erstmal nicht so aus. Pauschal zu sagen, dass chemische Filter oder organische Filter das Problem darstellen und ein erhöhtes Risiko erzeugen, wäre zu kurz gefasst. Entscheidend sind letztendlich die konkreten Substanzen, die in den Sonnencremes enthalten sind. Kommen wir zu einer zentralen Frage. Kann Sonnencreme wirklich Hautkrebs verursachen? Gibt es belastbaren Nachweis dafür, dass zugelassene Sonnencremes bei sachgerechter Anwendung Hautkrebs verursachen? Und da ist nach Sicht der Datenlage relativ klar zu sagen, nein. Es gibt derzeit keine überzeugenden klinischen oder epidemiologischen Belege. Aber warum wirkt die Behauptung trotzdem plausibel? Hautkrebs nimmt trotz der Sonnencreme-Verwendung weiter zu. Das ist zunächst erstmal richtig, aber zwei gleichzeitig steigende Entwicklungen beweisen keine Kausalität. Parallel haben sich natürlich auch verändert die Lebenserwartung, die diagnostischen Möglichkeiten, unser Lebensstil, unser Reiseverhalten, die Kleidungsgewohnheiten und auch das Thema Solariennutzung und intensive Urlaubsbelastung gehören mit dazu. Menschen mit einem hohen Risiko für Hautkrebs cremen aber auch häufiger. Das ist auch etwas, was sich herausstellt. Menschen mit sehr heller Haut und vielen Pigmentmalen oder früheren Sonnenbränden nutzen häufiger Sonnencreme. Sie besitzen aber bereits unabhängig von der Creme ein erhöhtes Risiko. Das kann natürlich auch solche Beobachtungsstudien verzerren. Und das gehört ebenfalls mit dazu, Sonnencreme wird dann häufig als Freifahrtschein verstanden. Der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist die Risikokompensation. Viele Menschen verwenden Sonnencreme nicht, um ihren UV-Dosis zu reduzieren. Sie verwenden sie, um länger in der Sonne bleiben zu können. So, der Sonnenbrand wird hinausgezögert. Die Gesamtdauer der Exposition steigt jedoch möglicherweise dadurch deutlich an. Und das Problem ist dann nicht, dass Sonnencreme direkt Hautkrebs verursacht. Das Problem ist, dass ein falsches Sicherheitsgefühl entsteht. In der Medizin geht es selten um absolute Risikofreiheit. Es geht um einen Vergleich von Risiken. So, das Risiko der UV-Strahlung ist biologisch plausibel und dosisabhängig und auch epidemiologisch nachgewiesen und kausal mit mehreren Hautkrebsarten verbunden. Das Risiko von Sonnencremes Hier bestehen systemische Aufnahme bestimmter Filter, mögliche Allergien, offene Fragen zu hormonellen Wirkungen und Qualitätsprobleme einzelner Produkte und mögliches Inhalationsrisiko bei Sprays. Was bislang fehlt, ist ein belastbarer Nachweis, dass zugelassene Sonnencremes bei normaler Anwendung Hautkrebs verursachen. Damit fällt die Nutzen-Risiko-Abwägung relativ klar aus. Das gesicherte Risiko einer hohen, ungeschützten UV-Dosis ist deutlich größer und wesentlich besser belegt als ein bislang hypothetisches Hautkrebsrisiko zugelassener Sonnenschutzmittel. Das gesicherte Risiko einer hohen, ungeschützten UV-Dosis ist deutlich größer und wesentlich besser belegt als ein bislang hypothetisches Hautkrebsrisiko zugelassener Sonnenschutzmittel. Das bedeutet nicht, jede Formulierung unkritisch zu akzeptieren. Es bedeutet, kritisch auszuwählen, aber nicht auf Schutz zu verzichten. Nun, zur häufig gestellten Frage, wenn Sonne so gefährlich ist, wie konnten unsere Vorfahren ohne Sonnencreme überleben? Zunächst, der Mensch besitzt echte Anpassungsmechanismen an Sonnenlicht. Melanin haben wir schon beschrieben, eine Verdickung der Epidermis. Wir haben antioxidative Systeme, DNA-Reparationsmechanismen und immunologische Kontrolle. Aber Anpassung bedeutet nicht Unverwundbarkeit. Evolution optimiert außerdem nicht auf maximale Gesundheit bis ins hohe Alter. Sie selektiert vor allem Eigenschaften, die Überleben und Fortpflanzung ermöglichen. Viele Hautkrebsarten treten erst nach Jahrzehnten auf. Eine Erkrankung, die sich mit 60, 70 oder 80 Jahren entwickelt, erzeugt einen geringeren evolutionären Selektionsdruck. Hinzu kommt die geografische Anpassung. In Regionen mit hoher UV-Belastung war eine stärkere Pigmentierung vorteilhaft. In nördlicheren Regionen erleichterte hellere Haut die Vitamin-D-Produktion. Heute kann ein sehr hellhäutiger Mensch innerhalb von wenigen Stunden in eine Region mit extrem hoher UV-Strahlung fliegen. Viele Menschen verbringen das gesamte Jahr überwiegend in Innenräumen und setzen sich dann abrupt intensiver Urlaubssonne aus. Das ist kein traditionelles evolutionäres Expositionsmuster. Und das führt dann zu der Frage, kann ich mich der Sonne aussetzen und quasi ein Sonnentraining betreiben? Kann ich die Haut langsam an die Sonne gewöhnen? Und da würde man sagen, teilweise ja. Wiederholte niedrige UV-Dosen können zu einer Fotoadaptation führen. Dabei entsteht mehr Melanin, eine dickere Hornhautschicht, eine verdickte Epidermis und möglicherweise auch Anpassung antioxidativer und reparativer Systeme. Dadurch steigt die Dosis, die notwendig ist, um eine sichtbare Rötung auszulösen. Die Haut wird etwas widerstandsfähiger. Aber eine höhere Sonnenbrandschwelle bedeutet ja nicht, dass keine DNA-Schäden mehr entstehen. Sonnentraining verschiebt vor allem die sichtbare Reaktionsgrenze. Es macht die Haut nicht immun gegen UV-Strahlung. Sinnvoll ist, dass man bereits im Frühjahr regelmäßig nach draußen geht, kurz direkte Sonnenkontakte zulässt, die intensive Mittagssonne auch meidet, die Dauer langsam steigert und deutlich vor einer Rötung aufhört. Nicht sinnvoll, und das wäre kein Sonnentraining, sind Sonnenbrand als Trainingsreiz, Vorbräunen im Solarium, gezielte Erzeugung einer starken Grundbräune oder die Annahme, Bräune ersetzt den Sonnenschutz. Wie sieht daraus eine sinnvolle Strategie aus? Definitiv nicht, dass die Sonne vollständig gemieden werden sollte, aber auch nicht morgens einmal Sonnencreme auftragen und danach unbegrenzt in der Sonne bleiben. Sonnenschutz folgt einer Hierarchie. Der erste Punkt, die UV-Dosis zu reduzieren. Man kann heutzutage sehr gut den UV-Index prüfen und dementsprechend auch seinen Alltag mit anpassen. Bei einem hohen UV-Index sollte die direkte Expositionsdauer reduziert werden. Man sollte Aktivitäten möglichst eher an den Morgen oder den späten Nachmittag verlagern oder eben auch Schatten nutzen. Aber auch Schatten allein schützt natürlich nicht komplett. Der andere wichtige Punkt und der beste Schutz, den es eigentlich gibt, den wahrscheinlich auch unsere Vorfahren mitgenutzt haben, ist Kleidung. Kleidung ist der zuverlässigste Schutz, den wir eigentlich vor zu viel UV-Strahlung haben können. Dicht gewebte Textilien, lange lockere Kleidung oder eben auch Sonnenbrillen mit UV-Schutz zu verwenden. Gerade dann, wenn der Alltag es nicht zulässt, dass man einer größeren UV-Menge ausgesetzt ist. Dann kommt eigentlich erst der Sonnenschutz in Form von Sonnencreme. Das heißt, Hautstellen, die freiliegen, mit Sonnencreme zu bedecken, wie eben schon erwähnt, auf den passenden Lichtschutzfaktor zu achten und eine ausreichende Menge zu verwenden. Für den ganzen Körper hatten wir gesagt, für einen erwachsenen Menschen ein gutes Schnapsglas voll oder 2 Milliliter pro Quadratzentimeter am Körper. Dann gehört natürlich die Auswahl mit dazu, welche Sonnencreme ich verwende, ob ich einen organischen oder anorganischen UV-Filter verwende. Dabei sollten natürlich gewisse Substanzen, wie eben schon erwähnt, die Oxybenzone, Homosalat, 4-MBC quasi zu vermeiden und da auf die Produkte genauer zu achten. Und bei den mineralischen typischerweise eben Zinkoxid oder Titandioxid verwenden. Sonnencreme sollte die unvermeidbare Restexposition reduzieren. Sie soll nicht ermöglichen, länger in der Sonne zu bleiben. Dann sollte man sicherlich auf seine individuellen Risiken nochmal mit blicken, sprich gibt es vielleicht einen helleren Hauttyp oder eine Vorgeschichte von Hautkrebserkrankungen in der Familie oder bei einem selbst, auffällige atypische Pigmentmerkmale oder Medikamente, die eingenommen werden. Und man kann natürlich auch von innen heraus versuchen, sein antioxidatives System mit zu unterstützen. Das kann nur ein Teil sein, also beispielsweise carotinoidreiche Ernährung, die im moderaten Bereich die Photoprotektion unterstützen können. Lycopene beispielsweise aus Tomatenprodukten, Beta-Carotine aus Karotten, Kürbis und grünem Blattgemüse oder Astaxanthin aus Mikroalgen. Diese Stoffe können sich in der Haut anreichern und reaktive Sauerstoffverbindungen, also freie Radikale, abfangen und die UV-bedingte Hautrötung geringfügig reduzieren. Der Effekt entsteht erst nach regelmäßiger Einnahme und über mehrere Wochen. Carotinoide sind keine Sonnencreme von innen, aber sie können antioxidative Schutzsysteme ergänzen, ersetzen aber weder die Kleidung, das Aufhalten im Schatten oder weniger direkte UV-Einstrahlung zu reduzieren oder den äußeren Sonnenschutz von Sonnencreme. Was bleibt am Ende? Sonne ist biologisch wichtig. Sie synchronisiert unsere innere Uhr, beeinflusst Schlaf und Verhalten und ermöglicht über UVB-Strahlung die Vitamin-D-Synthese. UV-Strahlung ist gleichzeitig ein gesichertes Karzinogen. Sie kann die DNA direkt und indirekt schädigen, oxidativen Stress auslösen, die Hautalterung beschleunigen und verschiedene Formen von Hautkrebs fördern. Die Hautschädigung beginnt nicht erst mit einer sichtbaren Rötung. Der Sonnenbrand zeigt lediglich, dass die Belastung bereits erheblich war. Unsere Haut besitzt mit Melanin, epidermaler Verdickung, antioxidativen Systemen und DNA-Reparatur wirksame Schutzmechanismen, aber diese Systeme sind nicht unbegrenzt belastbar. Sonnentraining kann die Sonnenbrandschwelle etwas erhöhen, es verhindert jedoch nicht sämtliche molekularen Schäden oder DNA-Schäden, die entstehen. Und die Sonnencreme? Bestimmte organische UV-Filter können in den Blutkreislauf gelangen. Einige Inhaltsstoffe stehen wegen möglicher hormoneller Wirkung, Allergien oder Abbauprodukte in der Kritik. Diese Fragen sind berechtigt. Ein Blutnachweis beweist jedoch noch keine Erkrankung und für die Behauptung, dass zugelassene Sonnencremes bei sachgerechter Anwendung Hautkrebs verursachen, gibt es derzeit keine überzeugenden Nachweise. Für das Hautkrebsrisiko durch hohe UV-Exposition gibt es diese Nachweise dagegen sehr wohl. Die Nutzen-Risiko-Abwägung lautet deshalb, das gesicherte Risiko einer ungeschützten hohen UV-Dosis ist deutlich größer als die bislang hypothetische Krebsrisiko-Einschätzung zugelassener Sonnenkrebsmittel. Die Sonne ist weder unser Feind noch ein harmloses Naturmittel. Sie ist ein starker biologischer Reiz. Und wie bei fast allen biologischen Reizen entscheidet die Dosis. Liebe Menschen, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über das Thema Sonne und Sonnenschutz geben. Und natürlich solltet ihr die Zeit auch draußen genießen, also keine unnötige Panik, aber eine fundierte Einschätzung an der Stelle. Wenn ihr Fragen zu dem Thema Sonne und Sonnenschutz habt, schreibt uns gerne direkt hier unter dieser Episode bei Spotify. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin alles Gute und eine schöne Sommerzeit.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.